willkommen zum Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute zu Gast Professorin Julia Schnitzer. Wir sprechen heute über das Interaction Design der Zukunft. Mein Name ist Christoph Lux. Ja, herzlich willkommen, Julia Schnitzer, Professorin Julia Schnitzer, heute zu Gast bei uns im Podcast Designerklärer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, mein Name ist, wie schon gesagt, Julia Schnitzer. Ich bin aktuell Professorin für digitale Medien, insbesondere Interaktionsdesign ist mein Berufungsgebiet. Das ist aber oft nicht genau das, wo man lehrt. Das heißt, ich lehre vor allem eigentlich im Bereich der App- und Web-Technologien und auch der, ich sage mal gerne, Expanded Realities, Spatial Design, so ein paar Stichworte. Ich habe aber ursprünglich Kommunikationsdesign studiert. Das heißt, ich habe die Fronten gewechselt. Ich bin weg Ich bin gar nicht weg vom Design. Ich betrachte Design nur von der Coding-Schnittstelle viel mehr aus. Und bin einfach der Meinung, dass man ganz wunderbar gestalten kann, wenn man nur mit Code zu tun hat.
Darauf werden wir später auf jeden Fall noch eingehen und auch den Weg dahin. Mhm. Da du ja anfangs auch als Kommunikationsdesignerin gearbeitet hast und da auch einige Projekte gemacht hast, da werden wir sicherlich nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht auch ein Punkt, der hier in diesem neuen Jahr 2023 interessant sein wird, Rückblick auf die Pandemiezeit. Du hast deine Professur im Jahre 2020 begonnen und da war die Pandemie gerade mitten im Gange. Wie hast du das erlebt?
Sie fing gerade an. Also ich habe tatsächlich, mein erster Arbeitstag war derselbe Tag wie der offizielle Lockdown und das war auch mein Geburtstag. Also erstmal die Party ist ins Wasser gefallen. Ich bin an die Hochschule gefahren und man hat mir gesagt, was machst du überhaupt hier? Und ich habe gesagt, ich brauche zumindest meinen Schlüssel und mein Passwort. Und ich habe komplett im Homeoffice angefangen und das Schöne ist natürlich, wenn man in der Informatik ist, das habe ich festgestellt, wir haben innerhalb von 10 Tagen einen eigenen Server hochgezogen, ein eigenes System und haben dann mit Big Blue Button die Lehre online ganz normal starten lassen und haben dann mit Erstaunen rund um uns geblickt, wo teilweise Vorlesungszeiten, Semester gar nicht begonnen haben. In den Geisteswissenschaften wusste man nicht, was Zoom ist. Da werden mich jetzt alle Geisteswissenschaftler dafür nicht mögen. Aber es ist das Schöne, wenn man in der Informatik ist. Wir haben halt einfach das Semester auf online verlegt und haben es ganz normal durchgezogen. Aber es war natürlich schwierig. Die Studierenden habe ich erst teilweise 2 Jahre später persönlich kennengelernt. Das heißt, vor mir stand dann jemand und sagte, hallo, ich bin übrigens XY. Und ich so, oh, wie schön, sie endlich mal in echt zu sehen. Und man überlegt sich dann so, oh, habe ich mir anders vorgestellt oder hätte ich auch so erkannt. Aber wir haben uns alle und auch vor allem die Studierenden untereinander, die haben sich nicht kennenlernen können. Und was meine Studienzeit vor allem ausgemacht hat, war das Socializing, also das Studieren war eine Sache, aber viel toller war doch eigentlich das Ganze drumherum, das in der Mensa sitzen, das draußen Ball spielen und die Partys.
Genau, das ganze studentische Leben drumherum, wofür man ja studiert und wofür wir auch studiert haben, ja. Das ist ja tatsächlich etwas, was in der Zeit sehr verloren gegangen ist. Ich habe selber mit freien Mitarbeitenden zusammen zu tun und die haben auch studiert und oder sind noch dabei und berichten, dass sie eigentlich erst nach 4 Semestern ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen zum ersten Mal gesehen haben, außerhalb einer Zoom-Konferenz oder außerhalb einer Teams oder sonst was für Konferenzen. Und da erst tatsächlich etwas sowas wie sozialer Kontakt aufkam und der doch sehr gebremst ist dadurch, dass man eigentlich als Gruppe überhaupt gar nicht erst zusammengekommen ist. Wie war das bei euch? Hast du das ähnlich erlebt und so gesehen?
Ja, habe ich ähnlich gesehen. Ich habe auch festgestellt, dass viele Studierenden mit der Situation nicht zurechtgekommen sind. Also bei uns sind die Anfragen, wir haben so eine Hotline in Potsdam, wo man anrufen kann, wenn es einem nicht gut geht. Seelsorge ist der falsche Name, aber es ist jetzt auch kein professioneller psychologischer Dienst. Die war ständig besetzt und bei uns sind dann ganz viel beim Student Service Center sind ganz viele Anfragen aufgelaufen von Studierenden, denen einfach die Decke auf den Kopf gefallen ist in ihren kleinen Wohnheimen. Teilweise wohnen die auf 12 Quadratmeter. Und vor allem vor Weihnachten, also vor genau 2 Jahren, war es besonders schlimm, weil viele der Studierenden, oder sagen wir es mal, wir haben auch 23% internationale Studierende und die konnten, weil die Flüge ausgefallen sind, Weihnachten nicht nach Hause fahren. Das heißt, die hockten da teilweise in Brandenburg in diesen Studentenwohnheimen auf 23 Quadratmetern und waren alleine. Und das war nicht lustig. Also das war das eine. Es gab aber auch was anderes, was ich ganz interessant fand, ist, viele Konferenzen haben dann online stattgefunden und ich war auf einer kompletten VR-Konferenz, also quasi im dreidimensionalen Raum, war auf Basis von Mozilla Hub. Und das Interessante war, dass wir uns alle erstmal so ein Avatar anziehen mussten und ich war zum ersten Mal auf dieser Konferenz. Und was ich toll fand, ist, mein Geschlecht hat keine Rolle gespielt, mein Äußeres hat keine Rolle gespielt. Ich habe da nur meinen Namen gehabt und ich bin da einfach rumspaziert und ich war viel weniger schüchtern und habe auch das Gefühl gehabt, ich wusste gar nicht, ist diese Person jetzt aus Australien, ist die aus Deutschland, ist das ein Mann, ist das eine Frau, weil wir teilweise nur die Nachnamen drinstehen hatten. Und wir hatten alle lustige Weihnachtskostüme an als Avatar. Das hat der ganzen Sache etwas unglaublich, wie sagt man, Vorurteilsfreies und Niedrigschwelliges und auch Fröhliches gegeben. Und auf der anderen Seite ist der Kontakt viel leichter herzustellen, wenn man sich nicht physisch gegenübersteht.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe das auch ähnlich beobachtet bei Online-Diensten. Allerdings auch, wenn man jetzt mit Studierenden interagiert, ist das ja auch ein bisschen komisch, ne? Wenn man sich so stundenlang in die Augen guckt, im Abstand von 20 Zentimetern. Wenn man das mal versucht in echt, das ist gruselig, ne? Also nach wenigen Sekunden fühlt man sich sofort unwohl und will weg oder will zurücktreten oder woanders hingucken. Und dann erwartet man von Studierenden, dass sie stundenlang in schwarze Kacheln gucken, beziehungsweise man selbst in schwarze Kacheln guckt. Das ist schon ganz schön hart. Allerdings bei so einer Online-Konferenz, das könnte ich mir schon interessant vorstellen. Da kommen wir auch gleich nochmal hin auf solche Technologien, wie zum Beispiel Virtual Reality-Techniken, die du eben gerade genannt hast. Ja. Jetzt bist du Professorin für digitale Medien. Und wer studiert eigentlich bei dir, da du ja an einer technischen Hochschule unterrichtest?
Um bei uns studieren zu können, braucht man keine kreative Mappe. Das heißt, hier, ich bin immer überrascht, es studieren eigentlich drei Typen bei uns. Die einen sind die, die einfach feststellen, ich fühle mich nicht kreativ genug oder ich bin vielleicht nicht künstlerisch begabt genug. Ich bin nicht der Typ, der zeichnet oder der Typ, der irgendwie immer schon durch Kreativität in der Schule aufgefallen ist. Aber mich interessieren digitale Medien, heißt, das sind oft Leute, die technische Komponente spannend finden. Wie wird so ein Bild gemacht? Wie wird so eine Webseite gemacht? Wie funktioniert eigentlich Usability? Also die das Funktionieren hinterfragen als als die Oberfläche. Und die landen bei uns, die bewerben sich dann einfach mit Zeugnis, Motivationsschreiben und für den Master brauchen sie ein paar Zulassungsvoraussetzungen, weil wir konsekutiv sind. Das sind die einen. Die anderen sind welche, die oft auf dem zweiten Bildungsweg kommen, die finden, dass das Studium, das sie bis jetzt machen, nicht angewandt genug ist. Das heißt, die kommen aus dem BWL, zum Beispiel aus der Wirtschaftsinformatik oder aus den Medienwissenschaften und die haben keine Lust, immer nur Texte zu schreiben oder Fallstudien oder Businesspläne zu entwerfen. Die sagen auch ganz viel, wenn man mit Informatik eher nicht im Fachbereich Informatik, sondern in anderen Fachbereichen studiert, man relativ wenig mit tatsächlicher Realisation zu tun hat, die einfach sagen, wir wollen eigentlich nicht so theoretisch sein, wir wollen die Hände, Ärmel hochkrempeln und machen. Und die kommen auch zu uns, die wollen das Ganze einfach praktisch anwenden. Und dann gibt es ganz viele, die Informatik studiert haben, und aber feststellen, dass sie eigentlich ganz schön kreativ sind. Und die wechseln dann zu uns, weil die keine Chance haben, eigentlich an einer Kunsthochschule am Master genommen zu werden. Die sehen einfach, da hat jemand Informatik gemacht. Man muss auch sagen, auch an Kunsthochschulen gibt es ja sowas wie so einen elitären Gedanken. Den gibt es auch unter Informatikern. Ich nenne das immer so der eigene Stallgeruch oder der eigene Elfenbeinturm. Die sagen dann immer, man will gar nicht jemand Artfremden reinlassen. Und das unterstelle ich auch manchen Hochschulen, dass sie es dann auch wirklich Quereinsteigern schwer machen, selbst wenn die richtig gute Voraussetzungen haben.
Drei verschiedene Typen also von Studierenden, die an eure technische Hochschule kommen. Wechseln wir mal die Perspektive. Du bist Designerin. Wie viele Designerinnen und Designer gibt es denn bei euch an der technischen Hochschule?
drei Professoren. Also wir sind im Fachbereich Informatik und Medien. Ich glaube im Moment, wir wachsen. Es geht uns gut. Die digitalen Medien sind, sagt man, wir sind ja immer noch am Beginn des digitalen Zeitalters und das merkt man dem Fachbereich an. Also wir haben gerade sozusagen, wir vergrößern uns im Moment, wir freuen uns auf neue Räumlichkeiten. Aber alles in allem sind bei uns von 25 Professorinnen und Professoren nur drei über die künstlerische Eignung berufen worden. Der Rest über den klassischen, wissenschaftlichen Weg mit Promotion etc.
Und führt das dann zu Animositäten oder habt ihr euch da gleich zurechtgefunden? Also du dich im neuen Kollegium, war das einfach oder gibt es da auch Vorbehalte gegenüber den Kreativen in Anführungsstrichen, die dann vielleicht ja durch sehr viel Praxiserfahrung zu einer ähnlichen Qualifikation kommen wie andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann über die Promotion diese Schwelle quasi erreichen?
Da gibt es sicherlich Vorbehalte, ja. Nicht bei allen und bei jedem. Und es liegt, glaube ich, auch stark an der eigenen Persönlichkeit. Aber ich musste schon eine gewisse Sportlichkeit mitbringen. Die Frage ist ja immer, das ist ganz interessant. Also die Informatiker fragen sich dann natürlich immer, was können die eigentlich? Also das ist, glaube ich, etwas generell, was Designern immer entgegenschlägt. Das hat nichts mit Informatik zu tun, sondern das ist immer generell, dass man sich fragt, Designer, was können die eigentlich? Ja, also die sind kreativ. Man denkt immer so, ach, das haben die in die Wiege gekriegt. Ich widerlege das ja. Ich bin ja der Meinung, Kreativität kann man auch erlernen. Es gibt auch viele Leute, die kreativ sind, wo das einfach nicht gefördert wurde. Durch Rollendenken, durch Eltern, durch Lehrer, die das nicht erkannt haben. Kreativität und Design ist genauso erlernbar und studierbar wie jedes andere Fach auf der Welt auch. Und man bringt halt entweder bessere oder nicht so gute Voraussetzungen dafür mit. Aber es hat also eher damit zu tun, dass ich in der Technischen Hochschule, ich sag schon, ein Grenzgänger bin. Ich war aber auch an der Kreativen Hochschule, an der ich 15 Jahre davor war, der Grenzgänger oder die Grenzgängerin, korrekter gesagt. Weil ich immer schon, auch in meinem Studium, jemand war, der, ich habe mich nie als klassische oder typische Designerin verstanden. Ich habe, seit ich 21 bin, habe ich in einer Medienagentur gearbeitet und da habe ich programmiert. Ich habe mit 21 angefangen, mit Code zu arbeiten und ich habe an der TU als Nebenhörerin Medieninformatik damals belegt, als einzige Frau. Und ich weiß noch, dass alle sich gefragt haben, was macht die da hinten eigentlich? Und ich war die blöden Fragen gestellt hat. Ich habe gefragt, warum kann man in HTML nicht Zeilendurchschuss einstellen? Und der Typ vorne hat einfach nur so gemacht und war einfach die nervt. Was ist ein Zeilendurchschuss? Das ist der Abstand zwischen den Zeilen. Der war damals Default. Inzwischen geht das über CSS. Ich habe also mit 21 ketzerische Fragen gestellt, die 3-4 Jahre später möglich waren. Ich habe am Anfang immer gedacht, das ist ein Fluch, so ein Grenzgänger zu sein, bis ich verstanden habe, es ist der Segen. Es ist das, was die Welt braucht. Die Welt braucht eigentlich Grenzgänger, die der anderen Seite erklären, wie die andere Seite funktioniert. Und genau an der Stelle bin ich berufen worden und das freut mich. Aber ich erkläre meinen Kollegen viel. Ich sage jetzt bewusst Kollegen, wir arbeiten daran, mehr Kolleginnen auch zu haben. Es ist in den MINT-Berufen immer noch ein großes Thema, weiblichen Nachwuchs zu bekommen. Also ich erkläre da viel, was die Rolle des Designs ausmacht, muss aber auch sagen, da hat sich die Informatik unglaublich gewandelt. Wir haben inzwischen viele junge weibliche Studierende, die bei uns anfangen, viel mehr als noch vor 10 Jahren. Und es ist auch lange nicht mehr so nerdig, wie man das der Informatik gern unterstellt. Das ist auch Quatsch.
Was erklärst du dann also als Professorin nicht nur den Studierenden, sondern quasi auch deinen Kolleginnen und Kollegen? Was erklärst du denen dann zum Beispiel?
Die Schnittstellen. Also viele haben noch dieses alte Vorurteil, dass Design was mit Zeichnen zu tun hat. Also viele fragen, ja, als Designerin, malst du denn jetzt noch überhaupt? Und ich sag, boah, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal in meinem Leben gemalt habe. Das ist dasselbe. Aber damit, mit dem Vorurteil haben wir schon angefangen zu studieren, dass die Leute denken, man muss jetzt wahnsinnig gut malen oder zeichnen können. Unser Studium war schon geprägt durch den Computer und durch die Adobe Creative Suite. Die hieß damals nur anders. Es hieß noch, glaube ich, Macromedia. Aber alles in allem haben sich die Vorurteile nicht sonderlich verändert. Das ist einfach, man versteht sehr wenig von der Welt des anderen. Was aber die Informatik inzwischen verstanden hat, ist, dass wir haben auch so einen internen Slogan, weil wir haben ja, wir heißen ja Informatik und Medien. Wir sind da, wo Informatik sichtbar wird. Und ich, eigentlich hat jeder bei uns im Fachbereich mehr oder weniger verstanden, dass da, wo Informatik sichtbar wird, sie an Usability, also an eine Benutzerfreundlichkeit gebunden ist. Und Benutzerfreundlichkeit hat halt mit Aussehen zu tun und mit Gestaltung. Das ist sozusagen, das sind die Schritte, die notwendig sind. Und dann sind wir eigentlich auch da, wo es hingehört, nämlich sehr stark dabei, dass Gestaltung in dem Bereich, wo ich tätig bin, sehr stark an Funktionsfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit gebunden ist. Und damit sind wir wiederum ganz stark beim letztendlich Funktionalismus oder auch bei dem deutschen Verständnis von Design, das ja in anderen Ländern auch ganz anders definiert wird.
Andere Länder, da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Aber um das noch mal einzuhaken, wie gehst du denn dann ran, wenn du zum Beispiel Studierenden eine Aufgabe gibst oder die müssen eine Übung machen oder eine Gruppenarbeit? Wie ist das A strukturiert und B, wenn die da an eine Aufgabe herangehen, wie begleitest du die und wie kritisierst du die Arbeiten, um ihnen dieses Verständnis zu geben von Benutzertauglichkeit, um das mal daran festzumachen?
Also alles in allem, es sind die Studierenden, die bei uns anfangen und ich öffne meine Kurse auch für den Master Informatik, also wirklich für, wie ich immer sage, die klassischen Programmierer, und die rennen mir die Bude ein, wenn wir so sagen wollen. Also mein Fach Interface Design, heißt es, ist sehr beliebt und es ist immer regelmäßig ausgebucht, auch unter anderem, weil die Informatikerinnen kommen. Die haben alle verstanden, dass sie nur damit, dass etwas funktioniert, nicht Geld verdienen können oder es auch nicht fertig wird. Und die wollen halt wissen, wie kann ich das fertigstellen und wie funktioniert das eigentlich und kann ich das auch selber? Da ist die Motivation sehr hoch. Und mit denen kann ich auf Masterniveau auch, wie sagt man, auch Fragen stellen, die darüber hinausgehen, funktioniert das jetzt oder nicht, sondern auch, sieht das gut aus? Was ist eigentlich, was ist zum Beispiel auch ein Trend im Design? Wir haben im Moment den Trend der One-Pager in den Web-Applikationen und schauen wir mal, wie lange der hält. Und da gibt's dann, vor ein paar Jahren war das Parallax-Scrolling das große Ding. Dann haben wir uns alle darüber genervt, dass die vielen JavaScripte alles so langsam machen. Es gibt immer die großen Trends, die Optik, die wir gewohnt sind. Und das kann ich auf Masterniveau auch mit Informatikerinnen wunderbar diskutieren. Schwieriger ist es, ich habe gerade einen Kurs, da sind vor allem IT-Security, die sind aus der IT-Security. Und da kriege ich dann wirklich Sprüche, die sagen, Entschuldigung, aber ich bin hier nicht zum Studieren hergekommen, weil ich mich mit sowas wie Gestaltung auseinandersetzen will. Und ich habe Zeichnen schon immer gehasst. Ja, also ich habe Kunstkurs gehasst. Och, das nehme ich immer sportlich. Wenn man das dann persönlich nimmt, dann hat man aber auch echt verloren bei den Leuten. Das heißt, ich nehme das sportlich und sage dann immer so, ja, damit hat's aber auch gar nichts zu tun, was wir machen. Und das Schöne ist ja, dass Gestaltung über Regeln bewertbar ist. Es ist ja nicht so, dass wir hier über irgendeine Glaubensrichtung sprechen, wo wir nur mutmaßen können. Design kann man auch wissenschaftlich begreifen und wissenschaftlich bewerten. Und letztendlich ist es einfach so, ich gestalte etwas. Und entweder kann man es bewerten darüber, verkauft sich's oder nicht. Ja, also ein Werbespot. Steigert der Werbespot meinen Absatz? Ja oder nein? Kurz-, mittel- oder langfristig? Und darüber kann ich das bewerten. Oder ich kann hingehen und kann sagen, funktioniert die App oder nicht? Man kann das ja alles aufzeichnen, recorden. Es gibt Cookies, die mir einfach sagen, ups, irgendwie 70% meiner Nutzer bleiben an Interaktion XY hängen und kommen nicht weiter. Und damit weiß ich, es funktioniert nicht und damit muss ich es anders gestalten. Ich bringe ihnen solche Regelwerke bei. Das heißt, ich gehe einfach hin und sage, Leute, zu 95% ist Gestaltung erstmal ein Regelwerk und das können wir lernen. Und hier ist es, da kriegen sie ein Skript und so, das können sie jetzt auswendig lernen und dreimal üben, dann haben sie es verstanden. Oder was, sie können es auch mit dem Gefühl machen, sage ich, den Fortschritt, denn die begabten Designer, so wie sie es nennen haben, ist der, dass die das halt aus dem Gefühl heraus machen und nicht auswendig lernen müssen. Das ist der einzige Unterschied. Ich tröste es immer damit, dass ich sage, Designerinnen haben es dafür, die haben immer Angst vor Code. Die sagen immer, oh, Mathematik habe ich schon immer gehasst in der Schule und ich habe mich noch nie für Mathe interessiert. Und da gehe ich hin, wieso? Sage ich, ist doch wunderbar, es ist logisch. 0 oder 1, funktioniert oder nicht, if oder else. Sage ich, das ist so eine große Erleichterung für uns Gestalter, die sich normalerweise in der Komplexität mit 1001 Entscheidungen stellen müssen. Sage ich, hier haben Sie nur 0 oder 1, ist doch herrlich. Sehen Sie es als Erleichterung. Heißt, man muss dem Ganzen, man muss dem mit Humor begegnen, ja, und man muss die Leute wirklich abholen, wo sie sind. Und es ist mir bis jetzt immer gelungen, auf die Art und Weise.
Ja, das klingt so. Wenn ich dir zuhöre, dann macht das mir auch Laune, sich damit auseinanderzusetzen und das tatsächlich auch so sportlich zu sehen, wie du das jetzt eben gerade beschrieben hast. Besonders in diesem ewigen Battle der Nerd gegen die Kreativen.
Ja.
Da kann man ja auf der anderen Seite genauso gut die Schubladen aufziehen in Richtung Technik und dann mit Vorurteilen werfen. Aber das ist natürlich tatsächlich, müsste man wirklich mal so ein spaßhalber so ein Battle machen. Kreative auf der einen und die Nerds auf der anderen Seite. Mhm. Würde mich mal interessieren, wie das ausgeht. Aber das ist nicht unser Thema. Könnte man eigentlich so sagen, wenn ich das jetzt so rekapituliere, was du eben gerade beschrieben hast, dass die Studierenden eigentlich viel schneller ein Verständnis dafür haben, warum Design und Technik oder Informatik und Design, Benutzerschnittstellen, Usability zusammengehören, als eher die etablierten Professorinnen, Professoren oder Lehrbeauftragten oder alle, die an der Universität arbeiten?
Ja, also würde ich mit einem klaren Ja beantworten, ist aber historisch zu begründen. Wir, also Designer und Informatiker nähern sich doch ja auch erst über die letzten Jahrzehnte erst an. Das war ja, wir waren die erste Generation, die bei uns an der Hochschule am Computer gearbeitet hat. Vor uns haben alle noch alles auf Papier gemacht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Design ursprünglich auch gar nicht als Bauhausgedanken waren. Designer mit Architekten, mit Künstlern, die waren alle noch im selben Topf, im selben Studiengang. Und wir sind erst in unserer Zeit sind wir getrennt worden in Print- und Webdesigner damals in den 90er Jahren. Und heutzutage, wenn ich sagen würde, ich bin Webdesignerin, würden alle Mitleid mit mir haben. So, oh Gott, das klingt total oldschool, ja. Und inzwischen haben wir es mit UX-Designern zu tun und mit Spatial Design und sowas. Das ändert sich. Alle 5 Jahre kann man so ein neues, ich nenne es immer Buzzword, in den Raum schmeißen. Aber was, glaube ich, deutlich geworden ist seit Ende der 90er Jahre, also jetzt über 20 bis sogar 25 Jahre hinweg, ist, dass Design und Informatik sich auch in Zukunft untrennbar verknüpfen. Das eine geht gar nicht mehr ohne das andere. Und mir tun dann eher Leute oder Kolleginnen und Kollegen in meiner Generation leid, die noch sehr klassisch, printlastig studiert haben und es versäumt haben, sich eigentlich über die Jahrzehnte auch weiterzubilden. Also was mir auffällt, ist, dass ich in meiner Altersgruppe auch oder in der Altersgruppe der Boomer-Generation 10 Jahre über uns feststelle, es ist natürlich ein unglaubliches Verlassen der Komfortzone, sich hinzugehen und zu sagen, oh mein Gott, diese ganze Coding-Geschichte oder dieses ganze digitale Mediending, das überfordert mich doch schlicht und ergreifend. Das ist ja, ich muss schon sagen, mein Kollege sagt, was, du nur alle 3 Jahre, ich mache das jedes Jahr, komplett mein Coding-Know-how über Bord werfen. Meine Unterrichtsskripte sind nach 2 Jahren veraltet. Ja, wenn da 2020 draufsteht, ich kann die neu schreiben. Da kommen neue Technologien, neue Skriptsprachen hinzu. Meine Studenten sagen, was mit XML? Das ist doch total oldschool. Ich mache das alles mit JSON. Da kann ich nicht hingehen und sagen, stimmt, JSON habe ich jetzt einfach versäumt, mir anzugucken. Mut zur Lücke und ständig neu einarbeiten ist etwas, was zu meinem Alltag gehört. Das mache ich seit Jahren und das ist seit Jahren verlasse ich würde mal sagen, regelmäßig meine Komfortzone und finde das aber bereichernd und lustig. Mir wird nicht langweilig. Auf der anderen Seite gibt es halt Kolleginnen und Kollegen, die haben jahrelang, waren die sehr erfolgreich in ihrem Bereich. Die haben sich diese Gedanken nicht machen müssen und jetzt stehen sie plötzlich an so einem Scheidepunkt, wo sie merken, oh, da kommt jetzt neues Management in meiner namhaften Agentur rein. Wir erfinden uns gerade alle neu. Und ach du liebe Güte, meine Pressearbeit soll jetzt rein über Social Media Marketing laufen. Ja, also Facebook war ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr und Instagram habe ich gar nicht. Ja, das schürt vor allem Angst in der Generation. Das kann man dieser Generation, ich weiß nicht, vorwerfen oder nicht vorwerfen. Wir alle müssen uns heutzutage weiterentwickeln. Und das ist anstrengend. Und ich kann mich nicht ausruhen auf dem, was ich habe. Das ist das Problem. Ja, also in unserer Generation, dass dieses ich merke immer, wenn mir jemand sagt, digitale Medien, oh Gott, oder noch schlimmer. Ich bin ja als Designer noch ganz stark dran an der KI, an der Technischen Hochschule. Wir stellen Professuren, wir haben gerade Ausschreibungsverfahren laufen im Bereich künstliche Intelligenz und hey, das macht doch dieses Design erst super spannend. Ich freue mich jetzt schon auf KI und Design. Das macht uns Designer doch in dem großen Bereich überflüssig in Zukunft. Wir müssen nicht mehr 100 Varianten an den Kunden liefern. Das kann doch bitte die KI. Das verursacht unglaubliche Ängste. Aber vor allem für die Leute, die nicht verstehen, dass KI vor allem ein mathematisches Ausschlussverfahren ist oder man mit maschinellem Lernen zu tun hat, die Entscheidungen, ist etwas im Zeitgeist, ist etwas moralisch wertvoll, ist etwas gesellschaftlich relevant. Die können Maschinen bis auf Weiteres immer noch nicht treffen. Sie können Varianten für uns berechnen. Dazu habe ich übrigens einen Artikel geschrieben, aber das war ja erst später. Also, es schürt Ängste, und was ich eigentlich meistens mache, ist, ich versuche die Ängste zu nehmen und eher Literaturtipps zu geben, zu sagen, dann bilde dich doch mal weiter oder streng dich doch mal an und arbeite dich ein. Alles andere hilft nämlich nichts.
Professor Kurt Weidemann hat einen schönen Satz gesagt: Wir müssen unseren Job alle 5 Jahre neu lernen. Und das hat er mit weit über 70 gesagt, als ich ihn mal persönlich kennenlernen durfte. Und das Interessante ist dabei, finde ich, dass er ja eigentlich sagen könnte: Ich habe alles mit meinem Studium, mit meiner Arbeit, mit meinem Lebenswerk geschafft. Ich kann das eigentlich auch so weitermachen. Aber ausgerechnet er hat quasi diesen unbequemen Weg gewählt, den du eben gerade beschrieben hast, und hat gesagt, nein, wir müssen quasi unbequem bleiben. Wenn man nicht unbequem ist, auch als Kreative oder als Kreativer, dann hat man eigentlich keine Chance, längerfristig immer wieder am Ball zu bleiben oder auch am Puls der Zeit sozusagen. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt dabei.
Gut zu Punkt gebracht, ja. Darum ist er ja auch so interessant. Und es gibt Leute, die, glaube ich, die können sich das leisten, das nicht zu tun, weil sie einfach auch so genug Geld zu verdienen. Aber wenn ich mich mit diesen Leuten unterhalte, die sind doch alle, seien wir mal ehrlich, total langweilig. Da gibt's nichts mehr Neues zu hören, außer Komfortgespräche.
Genau. Also ich kann das genauso sehen wie du mit diesem ständigen Neuen, allein mit der Software, die man als Kreative oder als Kreativer anwenden muss, dass halt immer wieder alle 1-2 neue Jahre eine Software auf den Markt kommt, die mit neuen Funktionen daherkommt oder neuen Arbeitsweisen, und besonders dann die althergebrachten Arbeitsweisen sich so schön etabliert haben und so neuronal vernetzt, dass man die nicht mehr rauskriegt. Also ja, egal, welche Argumente man dagegen gehalten hat und gesagt hat, schaut doch mal, es gibt zum Beispiel die medienneutrale Produktion, dass ich eben nicht mehr ausgabenorientiert Bilder umrechnen muss in CMYK, sondern ich arbeite mit RGB-Bildern. Also um ein ganz simples, plattes Beispiel zu nennen, hat schon zu schieren Aufständen geführt unter Kreativen, die gesagt haben, um Gottes Willen, ich kann auch jetzt meine Arbeitsweise, die ich 25 Jahre lang erlernt habe, die kann ich doch nicht einfach ablegen, von heute auf morgen. Das Spannende ist ja, was kommt denn jetzt eigentlich auf uns zu? Weil ich glaube, dass wir tatsächlich wieder an einer Schwelle stehen, und deswegen sprechen wir ja auch heute hier zu diesem Thema, zum Beispiel, dass die künstliche Intelligenz ja tatsächlich auch die kreative Arbeit beeinflusst. Ich nenne es ganz bewusst so, weil der Vorurteil ja lautet, künstliche Intelligenz ersetzt Kreativität. Was sagst du dazu?
Ja. Da waren jetzt gleich mehrere Fragen oder Punkte drinnen. Jetzt fange ich aber bei der künstlichen Intelligenz an, weil die so schön triggert. Ja, da kann man sich drüber streiten, was bedeutet eigentlich ersetzen? Ersetzen ist so ein dramatisches Wort. Ja, ich bin überflüssig. Ich sage aber, sie schafft ja genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Sie schafft mehr Rollen für Designerinnen, als sie wegnimmt. Vielleicht wollen wir es so sagen. Das heißt, sie ersetzt aber auf eine Art und Weise ein traditionelles Arbeitsfeld und schafft gleichzeitig neue. Damit sind wir auch in der Problematik schon drinnen, dass ich wirklich denke, dass unser menschliches Gehirn hat halt archaische, über Jahrtausende, Jahrtausende übertreiben wir mal nicht, aber über sehr viele Jahrhunderte entwickelte Verhaltensmuster. Und diese, wir sind nicht so ausgelegt oder so konzipiert, dass wir innerhalb eines Lebenszyklus alle 5 Jahre alles über Bord werfen sollen. Das ist eigentlich nicht, wir sind nicht so programmiert in unserem Gehirn, sondern wir lernen, was weiß ich, wir lernen das Jagen, wir lernen das Sprechen, wir lernen das Laufen. Und irgendwann verfeinern wir das und dann werden wir vor allem erfahren. Früher hat man mit dem Alter dann die Erfahrung gehabt. Und was ist eigentlich inzwischen unsere Erfahrung wert? Wenn ich sage, ich jetzt noch eine Webseite mit Frameworks programmiere, ist meine Erfahrung nichts mehr wert. Auf der anderen Seite habe ich überhaupt nicht das Gefühl, eigentlich entwertet zu sein, dadurch, dass ich so einen breiten Überblick oder Rückblick über die Webtechnologien oder sagen wir mal über die digitalen Medien habe, weil ich natürlich ganz anders urteilen kann. Ich habe eine andere Urteilsfähigkeit oder auch eine andere Gelassenheit. Nichtsdestotrotz, die Herausforderung ist, dass uns die rasante Entwicklung im digitalen Zeitalter dazu zwingt, unsere Zyklen zu beschleunigen, wofür wir eigentlich nicht gemacht sind. Und das gelingt halt dem, wie sagt man, der agilen Persönlichkeit oder der flexiblen Persönlichkeitsstruktur besser als jemand, der eigentlich ein sehr bedächtiger, vorsichtiger Mensch ist. Das heißt, es ist persönlichkeitsgebunden auch ein wenig, wie gutes Rüstzeug wir mitbringen dafür. Und ich finde es auch schwierig, jemanden vorzuwerfen, der immer schon ein sehr beständiger Mensch war, sehr vorsichtig, auch sehr, sagt man, sorgfältige Urteile gefällt hat. Der hat es plötzlich schwierig. Und die Frage ist das fair? Ja, also das weiß ich nicht, ob das fair ist. Es werden plötzlich ganz andere Typen von Persönlichkeiten gefordert, die da jetzt plötzlich gewinnen können. Und ich denke, die jüngere Generation, die da nachfolgt, die hat da schon ein ganz anderes Instrumentarium mit auf den Weg gekriegt, um damit umgehen zu können. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Generation und die der Boomer irgendwie, was ist es, 30% der Arbeitskräfte im Moment, der Fachkräfte in Deutschland decken. Und wenn wir dann irgendwann in Rente gehen, wir müssen sicher alle bis 70 arbeiten, aber wir dürfen eigentlich gar nicht in Rente gehen. Habe ich jetzt gerade wieder eine Studie bei Statista gesehen. Wir dürfen gar nicht in Rente gehen, aber wir sollen uns bitte alle 5 Jahre neu erfinden. Ich finde das eine echte Zumutung. Das ist nicht jeder Frau oder jedermanns Sache. Aber vielleicht hilft uns ja dabei KI.
Das stimmt. Also diese Zyklen, dass die ja natürlich auch einen wahnsinnigen Druck in der Arbeitswelt auslösen, nicht nur auf Angestellte, sondern auch auf Selbstständige. Mhm. Besonders selbstständige Kreative zum Beispiel, die immer wieder sich neu positionieren müssen, alle Jahre sich neu, wenn sie Glück haben, sich coachen lassen können oder einfach aus sich heraus immer wieder neu überlegen müssen, wer bin ich, was kann ich und bin ich noch was wert? Also ist meine Arbeit überhaupt noch etwas wert, weil ich etwas gelernt habe vor 5 Jahren, was heute niemand mehr braucht. Mhm. Zum Beispiel iPad Publishing oder so, das interessiert heute überhaupt niemanden mehr. Vor 10 Jahren wäre das der letzte Schrei gewesen, wenn man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist. Und das ist das Interessante, glaube ich, an dem Beruf generell, dass tatsächlich auch die Technik durchaus alle zum Bewegen anregt und dass die Veränderung der Technologie ja auch die Werkzeuge verändert. Wir arbeiten ja heute mit einer Vielzahl von Hardware-Werkzeugen und das ist ja auch das Spannende, dass wenn ich diese Hardware beherrsche, dann denke ich, okay, dann habe ich es drauf. Ja, also ich habe den schnellsten Computer, ich habe die tollste Maus, ich habe die schnellste Kamera, ich habe die höchste Auflösung und damit bin ich top. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Und das ist ja auch etwas, ich glaube, du hast einen TED-Vortrag gemacht und der ist online bei YouTube auch einzusehen. Und da gehst du ja auch darauf ein, dass wir eigentlich von der Hardware wieder wegkommen, dass die Tendenz dahin geht, ist, dass wir eher in die Software oder in die Services denken müssen und dass wir uns eigentlich wieder von diesen dinglichen Statussymbolen eigentlich wieder verabschieden dürfen. Was bedeutet das dann eigentlich für Kreative zukünftig? Und um auf dein Stichwort KI nochmal zurückzukommen, wie kann man sich das denn vorstellen, wie KI Kreativen bei der Arbeit helfen kann? Weil bislang sieht es ja immer so aus, dass KI angeblich Kreativität ersetzt, was natürlich eigentlich Unsinn ist, wenn man genauer sich mit KI beschäftigt und deren Algorithmen und überhaupt die verschiedenen Arten, wie KI eingesetzt wird. Was haben Kreative vielleicht zukünftig davon und auch, wie werden sich diese Werkzeuge vielleicht zukünftig ändern? Was meinst du?
Wie wird sich das ändern? Also letztendlich ist ist KI ja berechenbar. Die Frage ist nur, wo wird sie in 10 oder in 20 Jahren stehen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das wirklich, ist das wirklich überschaubar, was sie uns abnimmt? Also da ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel möglich, aber es macht Sinn, dass die Diskussion jetzt schon im vollen Gange ist. Weil die Frage ist auch die, wird uns KI irgendwann moralische Entscheidungen abnehmen können? Was jetzt schon angeblich möglich ist, das Ding ist ja immer, KI ist fehlerbehaftet im Moment, darum wird sie noch nicht breit zum Einsatz kommen. Ein schönes Beispiel ist Gesichtserkennung. Es gibt inzwischen eine Software, die wird erprobt, um terroristische Anschläge zu verhindern, die einfach feststellen kann, dass Menschen, die schlechte Absichten haben, eine gewisse Gesichtsanspannung haben, und KI kann die erkennen. Das Problem ist, KI macht Fehler. Das heißt, die filtert mir dann von, was weiß ich, 1 Million Leute, filtert sie mir 10 raus, die potenziell tatsächlich Gefährder sind. Aber sie zeigt mir 12 an und 2 sind unschuldig. Was machen wir mit denen? Also ich sag's mal so, dass in demokratischen Ländern kann sowas bis auf Weiteres noch nicht wirklich auf breiter Ebene eingesetzt werden, solange KI noch so viele Fehler macht. Und das ist dem maschinellen Lernen geschuldet an der Stelle. Das ist eben auch mir, wenn ich irgendwie Brille eingebe, 100 Brillen liefert aber auch 2 Klobrillen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil Brille ist Brille. Wie soll sie das denn entscheiden? Das sind die neuronalen Netze, die lernen dann natürlich. Das ist das eine. Das heißt, es kocht nur mit Wasser, aber die Fähigkeit, es entwickelt sich rasant, und die Frage ist, wohin? Und ich stelle mir im Moment vielmehr die Frage, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn die KI Entscheidungen abnimmt? Zum Beispiel auch autonomes Fahren, wunderbares Beispiel. Im Prinzip ist die Technik vorhanden. Ich fahre dann damit los, und dann sitzt ist die künstliche Technik, sieht einmal, läuft eine Oma mit Stock über die Straße und einmal Katze. Und das Auto weiß, eine von beiden muss ich überfahren, ich krieg's nicht mehr gebremst. Ich kann nur nach rechts oder nach links wenden. Wer ist jetzt mehr wert? Kann das eine KI entscheiden? Irgendwann wird sie das, aber die Frage ist, wer haftet dann? Hallo? Wenn die KI entscheidet, wer ist dann eigentlich wer haftet letztendlich? Also das sind so große Fragen, und die können immer noch nur die Menschen beantworten im Moment. Also ich weiß nicht, was wir werden es noch erleben, hoffe ich, in 50 Jahren, dass wir uns fragen, was ist es eigentlich dann? Ich habe mich fest entschieden, 100 zu werden. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ich will das gerne weiter beobachten. Das ist jetzt das eine. Das andere ist eigentlich der Moment, ja, die Hardware verschwindet. Was werden Designer dann machen? Naja, sie werden weniger Laptop-Hüllen und weniger iPhones designen. Ja, so wie die so außen aussehen, und weniger oder auch Android mit geschwungenen Oberflächen, sondern vielmehr den Service an sich, heißt das, was sich letztendlich als digitale Ebene über meine physische Ebene blendet. Das heißt, ich gucke einfach, und ich kann dann vielleicht an meiner Brille hier einmal draufdrücken, und dann wird ein digitales Bild auf meine Netzhaut projiziert oder auf meine Brillengläser, je nachdem, welche Technologie sich schneller entwickelt, und dann kann ich halt einfach in mein Sichtfeld eine digitale Ebene drüberlegen. Klingt für mich jetzt schon sehr bequem, ist aber auflösungstechnisch schwierig, weil das wahnsinns hoch aufgelöste Bilder sind, die hier mit, ich sag mal, 24 Bildern pro Sekunde ja übermittelt werden müssen. Wo? Über eine Brille? Über welches WLAN? Wir haben jetzt 5G, alle regen sich auf. Auch, glaube, 5G würde da an seine Grenzen, kommt da sehr stark an seine Grenzen. Heißt, wir reden hier über Dinge, die technisch jetzt noch nicht möglich sind. Wir können Zukunftsszenarien diskutieren. Das ist gut, dass wir das machen und dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, was das bedeutet, wenn das in 10 bis 20 Jahren technisch möglich ist.
Eine digitale zweite Ebene. Ich habe mich auch mal umgeguckt, was es so alles für Lösungen gibt. Und wenn man in Richtung VR geht, dann sieht man auch schöne Ergebnisse oder schöne Studienarbeiten, Forschungsergebnisse, die durchaus dann auch die Frage stellen nicht nur nach der Auflösung, sondern nach der Bildwiederholfrequenz, die eine unglaubliche Datenrate produziert, weil man eben nicht nur in HD oder in 4K projiziert mit einer Datenbrille, sondern mit einer sehr, sehr hohen Bildwiederholrate, um Bewegungen zum Beispiel in Echtzeit auszuführen, um dem Gehirn eben die Echtzeitinformationen zu geben, die es braucht und eben nicht mit einem Verzögerungseffekt oder mit einem Nachzieheffekt oder sonst was Sachen aufzufahren, die dann letztendlich die Bedienung ja unmöglich machen, beziehungsweise auch das Gehirn so weit irritieren, dass man sehr schnell ja einen Schwindel erlebt oder dass einem unwohl wird. Wie geht ihr daran? Wie beobachtet ihr das? Forscht ihr dazu? Was tut ihr in diese Richtung?
Im Moment diskutieren wir sehr stark darüber. Und ich stelle mal ein Beispiel in die Runde. Wir machen es nur nicht nur, weil es technisch noch nicht möglich ist. Aber es gibt ja auch die ganzen Deepfakes schon inzwischen. Und ich habe jetzt mehrere Masterarbeiten auch zum Deepfake-Thema bereits betreut. Stellen wir uns mal vor, ich setze meine Brille an, ich mache hier das Knöpfchen an und mir werden Personen im Stadtbild reinprojiziert, die gar nicht physisch echt sind. Die Frage ist, sind sie deshalb wirklich nicht echt? Also ich liebe Blade Runner Teil 2 aus diesem Grund, weil da einfach das schon so wunderbar sich alles vermischt. Der verliebt sich ja wirklich in seine digitale Assistentin und die Liebe ist, die fühlt er echt. Also keiner soll mir erzählen, dass der sich nicht echt verliebt, dass das künstlich ist. Wir können uns in virtuelle Personen genauso gut verlieben wie in physische Personen. Wir finden sie teilweise sogar liebenswerter. Das ist aber ein anderes Thema, aber das ist schon wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist nur technisch nicht möglich, aber ansonsten wären wir schon so weit, dass wir eben im städtischen Erscheinungsbild so hoch aufgelöste 3D-Nachbauten von Menschen hätten, dass wir sie nicht unterscheiden könnten. Wir müssten hingehen und ins Leere fassen, damit wir uns überzeugen können, dass sie tatsächlich rein virtuell sind. Und sie könnten eigentlich auch schon mit uns sprechen, fast auf der Ebene, weil Chatbots sind ja auch schon sehr weit, fast auf der Ebene, mit der wir mit physischen Menschen mit physischen Menschen kommunizieren. Heißt zum Beispiel so Geschichten wie, ich kaufe am Informat Infopoints oder ich gehe mal zum Bahnhof und will eine Auskunft haben. Wo ist der Unterschied, ob da eine echte oder eine Fleisch- und Blutperson oder nur eine künstliche, virtuelle Persönlichkeit vor mir sitzt? Ich kann auch Persönlichkeiten inzwischen so programmieren, dass sie mir wesentlich charmanter, humorvoller, liebenswerter erscheinen. Was macht das mit uns? Ja, nur Kinder können wir mit denen noch nicht kriegen. Aber das hat auch schon, das gab es auch in den 80er Jahren schon in Blade Runner, das Problem. Also die Filme greifen immer die großen gesellschaftlichen Fragen voraus und es ist nur nicht Wirklichkeit geworden, weil es technisch noch nicht möglich ist, aber es wird, aber die Technik entwickelt sich. Ja, ab wann werden wir das erleben?
Blade Runner Teil 2 ist sicherlich ein sehr schöner Film, was mir auch dazu einfällt, neben zahlreichen anderen Filmen, literarischen Vorgaben, die Robotergesetze zum Beispiel, aber halt auch der Film Her, ist, glaube ich, eine sehr schöne Umsetzung, wie eine 1:1 Beziehung mit einer KI funktionieren kann und wie das aussieht und dass das eigentlich eine sehr poetische Darstellung auch ist und überhaupt nicht erschreckend, sondern durchaus auch realistisch und auch nachvollziehbar aufgrund des Protagonisten und seiner Vorgeschichte, sage ich jetzt mal ganz grob. Aber ich finde, man kann anhand der Geschichten schon sehr gut eigentlich auch sich das selber vorstellen, was kommt da auf uns zu. Ja. Ist es eigentlich so, dass die Science-Fiction-Autorinnen, Autoren, zum Beispiel Gibson oder Stevenson oder andere, dass die halt doch sehr viele Dinge schon so vorweggenommen haben, die jetzt von anderen Medien aufgegriffen und umgesetzt werden? Es gibt Netflix-Serien ohne Ende in Richtung KI, virtuelle oder Virtualität, aber auch Zeitsprünge. Nebenbei den klassischen Science-Fiction-Serien wie Star Trek und Star Wars und anderen. Ist das etwas, was uns genau dazu hilft, uns das auch vorzustellen und sich damit auch anzufreunden, was auf uns zukommt?
Ja, also ich denke, dass Autoren oder Kreativschaffende, kann man sagen, die Zukunft schon vorausdenken. Und sie sind ja eben nicht an die technische Machbarkeit gebunden. Auch Kunst ist unglaublich, also Kunst ist grundsätzlich gut geeignet, um Utopien und Dystopien vorauszudenken. Und sie können Recht haben, aber auch Unrecht. Also man kann sich viele Filme auch angucken, rückwirkend, die jetzt in der Zukunft gespielt haben, wo man sich denkt, so, wie bescheuert ist das denn bitteschön? Ja? Und man muss aber auch sagen, dass die Erfindung des Smartphones, die hat keiner vorausgesehen. Ja, also teilweise entwickelt sich die Technik dann doch anders als in der Fantasie herbeigesponnen. Aber das eine bedingt sicherlich das andere wiederum, ja. Und wir lernen voneinander und ganz oft werden eben die großen Trends und der große Zeitgeist wird halt in Teilen in intellektuellen Köpfen verfasst und in Teilen aber eben im Techniklabor entwickelt. Und das fließt dann irgendwann zusammen.
Wenn ihr mit den Studierenden zusammen Projekte entwickelt, aber auch Masterarbeiten betreut, begleitet, da geht es ja sicherlich auch mal dahin, neue Wege, neue Welten zu entdecken, unerforschte Regionen, auch der Technik auszuloten. Mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr denn dann? Wir als Kreative haben ja in der Regel irgendwie einen Mac oder einen PC vor der Nase, und arbeiten mit der Adobe Creative Cloud oder mit der Affinity Suite. Aber mit was für Tools arbeitet man denn dann, wenn man in diese Richtung geht, in diesen digitalen Layer, in diese zweite Ebene, um dort Interaktionen überhaupt, also vorauszudenken, klar. Und dass man das als Video oder als Simulation, als Klickprototyp umsetzen kann, das ist, denke ich, auch für viele vorstellbar. Aber wie geht's dann weiter?
Das ist eine gute Frage, weil da kommen wir wirklich in den spannenden Gebiet der echten Forschung hinein. Die lustigste Frage ist immer, wenn jemand sich so ein tolles Thema wählt, also das Thema fixt einfach viele junge Leute an und dann wählen sie sich so ein Thema für ein Projekt oder für eine Abschlussarbeit und dann kommt die schöne E-Mail, ich habe dazu keine Literatur gefunden. Ja? Das ist der Klassiker, ich muss dann immer total lachen und sage, ja, die müssen Sie dann in Zukunft schreiben. Also Literatur bedeutet ja, dass sich jemand ausgiebig mit dem Thema befasst hat und dazu ein Buch geschrieben hat, das dann irgendwann gedruckt wurde, das erschienen ist. Das heißt, ich bewege mich wirklich ganz häufig bei Abschlussarbeiten in Bereichen, wo es keine Literaturarbeit im klassischen Sinne gibt, dass ich in eine Bibliothek gehe und mir ein Buch lese. Auch die Bücher, die ich mir zu diesen Themen bestelle, oh, das sind wenige Bücher, die ich dazu kaufe. Ich lese vor allem, ich habe ganz viele Foren abonniert. Wir gehen auf Konferenzen, ich lese Konferenzpapiere. Ich habe gewisse E-Mail-Newsletter abonniert, für die ich teilweise auch bezahle, damit ich eben Tech-News kriege. Aber das fasse ich mir alles selbst zusammen. Das ist vielleicht das eine, dass ich den Studierenden erstmal erklären muss, dass wir uns in einem Gebiet reinbegeben, wo wir noch nicht auf den Erfahrungen anderer bauen. Und das ist ganz interessant, da muss man die Leute im Master erst abholen. Die sind aus dem Bachelor so gewohnt, dass sie im Literaturarbeit, dass sie korrekt zitieren müssen, dass sie immer brav schauen müssen. Es wird ja wirklich dieses korrekte wissenschaftliche Arbeit noch wirklich sehr streng in Deutschland gehandhabt. Die sind dann da sehr geschult und dann muss ich die erstmal wegkriegen, sagen, hört mal auf, in Buchform zu denken, in der Literaturrecherche, sondern wir begeben uns jetzt auf Neuland und da gibt es noch nichts. Das heißt, wir finden heraus, wir erproben selber, wie etwas funktioniert. Ich habe gerade ein Forschungsthema am Start, das heißt Digitalization of Cultural Heritage, wo wir uns ganz stark mit 3D-Scanning beschäftigen, um eigentlich historische Fakten oder auch Zerstörung vorzubeugen. Das ist ein vom DAAD gefördertes Projekt im Nahen Osten, wo aufgrund politischer Konflikte und Bürgerkriege, ich sage nur Beispiel des UNESCO-Weltkulturerbe Palmyra in Syrien, einfach komplett zerstört wurde. Und wir denken uns, wie schade, dass das für die Nachwelt nicht konserviert wurde. Und Hochschulen haben inzwischen Palmyra komplett virtuell nachgebaut oder wieder aufgebaut auf Basis von Fakten und Daten. Das heißt, Virtualität gibt uns auch die Möglichkeit, natürlich nicht physisch nachzubauen, aber zumindest kulturelles Wissen nicht verloren gehen zu lassen. Dafür verwenden wir aber Werkzeuge, die teilweise noch gar nicht erforscht sind. Das heißt, wir haben uns da nicht in Syrien, wir waren in Jordanien, an der Stelle auf Ausgrabungsstätten begeben und haben dann erstmal ausprobiert, wie geht denn das überhaupt, das Gerät, das wir haben. Wir haben Kameras mitgenommen, LiDAR-Scanner, Smartphones. Wir haben uns mit verschiedenen möglichen Workflows beschäftigt. Und was meine Studierenden gerade machen, ist, sie erarbeiten alle eine Dokumentation, ein Papier, wo sie ihren technischen Workflow einmal schildern und dann schreiben, was ging gut, was ging nicht gut, was geht noch gar nicht. Und wir kommen mal wieder da an unsere Grenzen, wo wir sagen, da ist die Technik noch nicht so weit. Das andere Beispiel ist, wir haben jetzt für die HoloLens für Microsoft ein Spatial Design entwickelt im Rahmen einer Masterarbeit und die Studentin hat sich entschieden, mit Microsoft Maquette zu arbeiten. Das sind dann Tools, da gibt's dann einfach, dann ist man auch nur noch auf Foren unterwegs. Wenn ich da wissen will, wie das geht, muss ich auf der Microsoft Homepage dann mir den Leitfaden angucken. Ich kann mir dazu kein Buch kaufen. Auch Udemy-Tutorials, schwierig, ja. Also, man guckt sich dann wirklich auf den reinen Entwicklerforen, holt man sich die Informationen, sie hat mit Maquette gearbeitet und mittendrin lese ich in meinen Tech-News, es wird gar nicht weiterentwickelt gerade, bleibt im Beta-Stadion. Damit müssen wir uns täglich auseinandersetzen. Ich arbeite mit Emotive. Bei Emotive ist es so, wenn ich, das ist eine Brain-Computer-Interface-Schnittstelle. Wenn ich da mit den Studierenden arbeite, haben wir mit 3 Updates in nur einem Semester zu tun. Das heißt, wir fangen an, müssen alles irgendwie wieder über Bord schmeißen, nächstes. Aber das ist eine Art von Workflow, die ich ab dem 5. Semester Bachelor mit meinen Studierenden erarbeite und sage, gewöhnt euch einfach dran. Das, was ihr heute lernt, steht morgen nicht mehr fest. Es entwickelt sich weiter, Tools werden eingestellt, neue kommen raus. Im Moment arbeiten wir mit Mixed Reality Toolkit 2 und 3. Mal gucken, was nächstes Jahr angesagt ist. Vor einem Jahr habe ich das noch nicht gemacht.
Also learning by doing eigentlich, ne? Also ja. Ausprobieren. Letzten Endes, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, zum Beispiel mit einem LiDAR-Scanner. Also das ist ein 3D-Scanner, mit dem ich quasi Architektur einscannen kann oder zumindest die Überreste. In der forensischen Architektur arbeitet man auch in diesem Methode und interpoliert quasi aus Modellen oder aus Ansichten wiederum die Rekonstruktion. Das wird auch in der Ukraine gerade sehr häufig eingesetzt. Nach der Zerstörung von Kulturstätten, um dieses Erbe zu bewahren. Man erzeugt Daten und dann weiß man noch gar nicht, was man mit den Daten macht. Also zum Beispiel Datenwolken, stellvertretend für 3D-Modelle, dass also nur Datenpunkte erreicht werden, Koordinaten im Raum, die man sicherlich schön angucken kann. Und es sieht auch unglaublich beeindruckend aus, wenn man da so Datenwolken hin und her schiebt und die Rechenleistung ist auch enorm, die man dafür braucht, wenn man entsprechende hohe Auflösungen hat. Aber was tut man dann damit? Also wie kann man dann aus diesen Punkten, Koordinaten, eventuell Vektoren, wie kann man daraus etwas machen, was dann hinterher wieder eine Anwendung ergibt, beziehungsweise eine Umrechnung oder ein Algorithmus? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, das ist. Ich bin gerade überrascht, wie gut du da Bescheid weißt in diesem speziellen Gebiet. Also wir haben zum Beispiel von der Yarmouk-Universität in Jordanien genau solche Datenpunkten-Dateien gekriegt, haben uns die angeguckt. Die sehen so ein bisschen aus, wie vielleicht mit einem Nachtsichtgerät gemacht. Also es sind lauter neongrüne Punkte. Es gibt halt, das ist ja das Schöne daran, dass wir auch nerdige Studierende haben, die setzen sich hin und sagen, so, und was kann ich damit jetzt eigentlich im Blender machen? Also wir kochen auch nur mit Wasser, ja, also wir gehen hin, wir kriegen solche Dateien und überlegen uns, kann ich damit was im Blender machen oder funktioniert besser Cinema 4D oder Maya?
Also man kann die ja einfach triangulieren, das heißt, jede Koordinate wird zu einem benachbarten Punkt mit einem Dreieck verbunden und in eine Fläche umgewandelt. Ist das richtig?
Ja.
Ganz simpel, ganz basic.
Ja. Also wir probieren das aus und das Ding ist, und dann merken wir, da gibt's Lücken oder da ist es nicht vollständig und dann entwickeln die Studierenden Patches, aber dann gibt's auch dieses Tiling, das heißt, man kann ja auch in Unity hingehen und kann sagen, man kann das künstlich mathematisch weiter berechnen, sodass das unendlich wird. Also das ist dann so, da sitzt dann halt der eine oder andere Studierende dran und beschäftigt sich damit, kommt ins nächste Projekttreffen und sagt, sieht übrigens scheiße aus, ich bin total unzufrieden. Das ist der häufigste Satz. Ja, also das ist nicht zufriedenstellend ist, aber so entwickeln wir uns weiter. Und ich sag, ja, aber das ist doch toll. Du hast es rausgefunden, dass das jetzt irgendwie nicht so funktioniert, wie wir das wollen. Bitte dokumentier das, halt das fest, weil das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, aber es macht total Spaß, wenn man dann ein Team hat, wo dann auch die Leute, wir haben halt einen, der beschäftigt sich ganz stark im Bereich, das ist aber auch mein Kollege, die 3D-Professur hat mein Kollege, ganz stark im Bereich Noise und Rendering, also wie man mit Oberflächenstrukturen arbeiten kann, sodass sie möglichst naturalistisch sind. Und der schnappt sich dann den Teil und arbeitet daran, während ein anderer eben guckt, wie kann ich das irgendwie automatisieren oder die stempeln dann auch klassisch in Blender das mal rein und gucken, dann sieht das natürlich aus, dann holen sie sich ein Foto her und holen das teilweise aus dem Originalbild raus und dann wird das manuell gemacht. Und dann sagt der Fluch der eine und sagt, oh, ich saß das ganze Wochenende nur dran, habe nur gestempelt, ich kann das jetzt nicht mehr sehen, sagt der Nächste, oh, das muss es doch auch automatisiert geben. Ich guck mal, ob ich da einen Workflow hinkriege und dann programmiert der los. Ja, so einfach funktioniert Forschung. In der Informatik. Ausprobieren und wenn es einen Weg gibt, dokumentieren und dann veröffentlichen. Genau, vielleicht habe ich jetzt auch Forschung ein bisschen entzaubern können auf die Art und Weise.
Oh, ich glaube einfach durch ganz viel Machen, Nachdenken, Kritisieren, Scheitern. Ich glaube, Scheitern gehört ja dann auch stark dazu, wie auch eigentlich bei kreativen Projekten. Kann man sagen, dass das durch dieses Ausprobieren, Experimentieren, Scheitern zu eigenen Erkenntnissen kommen und dann vielleicht doch zu einem Ergebnis, mit dem man erstmal soweit zufrieden ist oder nach der Zeit zumindest zu einem Punkt gekommen ist. Ist das etwas, was mit kreativen Projekten sehr, sehr ähnlich ist?
Ich würde sagen, das haben Informatikerinnen und Designerinnen gemeinsam. Ja, das Umgehen müssen mit häufigem Scheitern. Und das eigentlich als Tugend zu begreifen, weil dass man sagt, also ich bin ja immer, wenn ich was gestalte, ich bin misstrauisch, wenn es mir beim ersten Mal gelingt, weil ich mir denke, bist du dir sicher, dass das wirklich gut ist, weil du bist noch gar nicht, du hast ja noch gar keine Vollkrise zwischendurch geschoben. Das haben, das ist im Coding exakt dasselbe. Also die, wenn ich meinen Studierenden beim Programmieren zusehe, dann ist das genau derselbe Weg. Und ich glaube, was eher gefährlich ist, ist, dass man egal in welchem Berufsfeld, irgendwann sagt, ich möchte mir das Scheitern ersparen. Dann erfindet man sich nämlich auch nicht mehr neu.
Ein sehr schöner Satz. Wir kommen nochmal zurück. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr in Jordanien unterwegs wart. Du hast schon etwas früher mit dem Nahen Osten zu tun gehabt. Und wie bist du jetzt dahin gekommen nach Jordanien? Und was machst du da konkret?
Also der Nahe Osten, mein Interesse am Nahen Osten habe ich tatsächlich meiner Abiturszeit zu verdanken. Das ist also wie so oft im Leben sind es persönliche Zufälle oder zufällige Begegnungen, die dazu führen, dass eine Identifikation mit einem Thema oder in dem Fall Nahe Osten entstehen kann. Wir hatten es als Geschichtsthema im Abi. Und ich habe damals zu Abi-Zeiten bei meinem Physiklehrer gewohnt und das zweite Zimmer hatte ein anderer Schüler aus Israel. Und ich habe gesagt, wir haben Nahost-Thema, wen interessiert das schon in Geschichte? Und er sagt, das ist doch nicht scheiße, das ist total spannend. Guck mal, ich erkläre dir das. Und dann hat er mir das erklärt und ich dachte mir so, das ist die Kunst, ist einfach, dass einem jemand ein Thema nahelegt. Vielleicht wollen wir es so beschreiben. Und der hat das geschafft und ist danach dann auch dahin zurückgezogen und mich halt eingeladen. Das heißt, ich reise, seit ich 20 bin, regelmäßig in den Nahen Osten. Und ja, dann gehört natürlich auch dazu, dann hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dass einem das vor Ort sich das erschließt dort, als wenn man dann eben gerade das Pech hat, dass man nur als Tourist in so einer Gruppe da durchgeschleust wird. Die Idee kam dann mir erst im Rahmen meiner Lehrtätigkeit, die kam den Studierenden, dass wir Reisen machen könnten. Und wir hatten halt Geld in einem Topf, in einem Projekttopf übrig. Und dann sind wir damals allerdings nach Istanbul gefahren in der ersten Studienreise. Und irgendwann kam dann halt Israel-Jordanien. Und dann kam irgendwann auch, wir haben seit 15 Jahren hat die THB eine Partnerschaft mit der German-Jordanian University. Und der Kollege von mir, der da den Hut auf hatte, der ist in Pension gegangen vor eineinhalb Jahren und hat mir den Hut überreicht. Daher kommt das. Ich habe jetzt gerade beim DAD einen sehr großen Projektantrag eingereicht. Heißt, die Aktivitäten stehen und fallen natürlich auch immer mit den entsprechenden Projektanträgen. Und wir dürfen alle die Daumen halten, dass der bewilligt wird, damit wir auch weiterhin mit diesem Projekt da tätig sein können.
Wir drücken alle fest. Super. Julia, bist du spontan? Bist du ein spontaner Mensch?
Nein.
Wir spielen ein Spiel. Wir spielen das AB-Spiel. Und ich werde dir zwei Wortpaare geben und du darfst dich für eins entscheiden. Wenn ich sage Hund oder Katze, dann sagst du?
Das fordert ja die Entscheidungsfreudigkeit beim Menschen heraus, weil ich darf nicht Hase sagen. Ne?
Bei uns gibt es noch eine Regel. Du darfst dir tatsächlich eine dritte Alternative ausdenken, wenn du mit den ersten beiden nicht zufrieden bist. Insofern wäre Hase okay.
Gut, dann hat sich für mich da nämlich die Pari-Pari-Situation aufgelöst.
Gut. Okay. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Wir fangen ganz locker an und kommen natürlich auch in die ein oder anderen Regionen hinein. Fangen wir mal an. Hell oder dunkel?
Dunkel.
Aufstehen oder liegen bleiben?
Aufstehen.
Wecker oder Smartphone?
Smartphone.
Vogelgezwitscher oder Radio?
Radio.
Eule oder Lerche?
Eule.
Radio oder Playlist?
Playlist.
Musik oder Podcast?
Musik.
Lieblingssongs oder Playlist des Tages?
Lieblingssongs.
Spotify oder Apple Music?
Spotify.
Laut oder leise?
Laut.
Ruhig oder lebendig?
Lebendig.
Joggen oder Spaziergang?
Joggen.
Am Fluss oder am Strand?
Am Strand.
Am Strand oder durch die Wüste?
Durch die Wüste.
Brot oder Brötchen?
Croissant.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Nutella oder Honig?
Keines.
Ei oder kein Ei?
Ei.
Weich oder hart?
Weich.
Espresso oder Filterkaffee?
Espresso, um Gottes Willen.
Latte Macchiato oder kleiner Brauner?
Kleiner Brauner, um Gottes Willen.
Wien oder Berlin?
Berlin.
Berlin oder Amman?
Berlin.
Berlin oder Brandenburg?
Berlin.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Tee oder Wasser?
Tee.
Still oder mit Kohlensäure?
Mit Kohlensäure.
Medium oder laut?
Laut.
Kopfhörer oder Boxen?
Kopfhörer.
In ihr oder on ihr?
On ihr.
Pop oder Rock?
Rock.
Rock oder Metal?
Metal.
Rock oder Rap?
Rap.
Rap oder Hip-Hop?
Rap.
Techno oder Hip-Hop?
Techno.
Old School oder New School?
Old School.
Analog oder digital?
Digital.
Präsenz oder online?
Präsenz.
Zoom oder Teams?
Teams.
Zoom oder Big Blue Button?
Big Blue Button.
Breakout Rooms oder Break Together?
Ich weiß nicht.
Bleistift oder Füller?
Bleistift.
Lami oder GH?
No name.
Bleistift oder Apple Pen?
Bleistift.
Skizze oder Gedanke?
Gedanke.
Zeichnen oder radieren?
Zeichnen.
Notizbuch oder Whiteboard?
Notizbuch.
Papier oder Touchscreen?
Papier.
Second Screen oder Second Life?
Second Screen.
Augmented Reality oder Mixed Reality?
Mixed Reality.
Mixed Reality oder Virtual Reality?
Mixed Reality.
Mixed Reality oder Metaverse?
Mixed Reality.
Brille oder Kontaktlinsen?
Brille.
Brille oder Sichtfeld?
Sichtfeld.
HoloLens oder Oculus Rift?
HoloLens.
Neuralink oder Retina-Chip?
Retina-Chip.
Mensch-Maschine oder HMI?
Mensch-Maschine.
Bedienoberfläche oder Interface?
Darüber streite ich immer mit meinem Kollegen. Interface.
User Interface oder HMI?
User Interface.
Flat Design oder Skeuomorphismus?
Das muss ich erst googeln.
Rund oder eckig?
Rund.
Outline oder Solid?
Solid.
Graphical User Interface oder Vocal User Interface?
Graphical User Interface.
Dialog oder Befehl?
Dialog.
Sprachsteuerung oder Gestensteuerung?
Gestensteuerung.
Siri oder Alexa?
Siri.
Assistenz oder Autonomie?
Autonomie.
Holodeck oder Hologramm?
Weiß nicht.
Feedback oder Emotion?
Feedback.
Emotion oder Belohnung?
Emotion.
Serotonin oder Dopamin?
Schwierig. Serotonin.
KI oder K.O.?
KI natürlich.
Dankeschön fürs Mitmachen.
Danke auch für die tolle Vorbereitung.
Gerne. Wir müssen da nochmal einhaken. Das sind ja auch einige Begriffe, die hier einfach mal so in den Raum geschmissen werden und die vielleicht ein bisschen Erklärung brauchen. Was ist denn ein kleiner Brauner für alle die, die noch nicht in Österreich einen Kaffee genossen haben?
Das ist ein Espresso mit einem ganz kleinen Schluck Milch.
Der Skeuomorphismus, wir sind schon bei einer anderen Folge zum Thema UX-Design drüber gestolpert, ist die Simulation von natürlichen Oberflächen in einer digitalen Umgebung. Zum Beispiel der berühmte Wolkenmarmor beim ersten Webbrowser Mosaic zum Beispiel ist so ein typisches, schönes Beispiel, oder überhaupt das dreidimensionale oder zumindest das simulierte dreidimensionale. Spielt das bei euch eigentlich eine Rolle in der Gestaltung, wenn ihr Dinge in der Virtualität entwickelt oder auch gestaltet, dass ihr dann diese Dinge möglichst entfernt von der Umgebung gestaltet oder dass sie möglichst nah an das natürliche Empfinden herankommt?
Also die Studierenden sehnen sich vor allem nach der Simulation, nach dem möglichst nah herankommen an die Natur. Das ist, glaube ich, nach wie vor das große Thema, dass wir noch auf dem Weg sind, es wirklich natürlich bis übernatürlich aussehen zu lassen. Und ich glaube, erst wenn das bis zum Exzess zelebriert wurde oder selbstverständlich geworden ist, dann kommt erst der Bruch.
Also wir müssen erst diesen hyperrealen Weg gehen, bis dann irgendwann sozusagen das Flat-Design im VR Einzug hält, ja?
Ja, wie auch in der Kunst, ne? Zuerst war irgendwie das Nachstellen, der Naturalismus war erstmal das höchste Gut. Dann haben einfach mehrere Künstler das wirklich bis zur Überperfektion betrieben. Und dann kam ja erst die Abstraktion.
Hier tauchte auch ein Begriff Neuralink auf. Du gehst in deinem TED-Konferenzbeitrag, gehst du auch darauf ein, was ist Neuralink und was machen die? Und was hat das jetzt eigentlich für eine Bedeutung auch in Bezug auf deine Arbeit?
Also Neuralink ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gehört immer noch Elon Musk. Elon Musk erstmal googeln. Es ändert sich ja ständig auch so viel. Und die sind vor allem, sie beschäftigen sich damit, wie man zum Beispiel über implantative Chip-Technik mit Gedanken digitale Oberflächen steuern kann. Also nicht sozusagen, ich krieg was eingetrichtert. Also ist immer das große Missverständnis. Die Leute denken, ich krieg so einen Chip und dann kann ich eine Sprache über Nacht lernen, weil mir wird einfach dann die entsprechende Software auf den Chip geladen und ich kann dann plötzlich am nächsten Morgen fließend Chinesisch sprechen. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, dass wenn zum Beispiel, vor allem beschäftigen sie sich mit Krankheitsbildern, soweit ich weiß, mit Epilepsie, aber auch mit Locked-In-Syndrom oder mit Querschnittslähmung. Die sind sehr tätig, da kommt auch immer ständig was dazu. Das heißt, ich muss mich auch immer erstmal wieder einlesen, wie gerade Status quo ist. Das heißt aber, dass ich nur Kraft, also ich muss nicht meine Extremitäten betätigen, ich muss auch nicht meine Stimme anstrengen. Ich kann einfach nur denken, grün und der Bildschirm wird grün. Also als ganz einfaches Beispiel. Dann denke ich rot, ich denke nur rot und der Bildschirm wird rot. Womit ich mich mit meinen Studierenden beschäftige, ist, inwiefern ist das schon möglich? Wir pflanzen uns dazu keinen Chip ein, sondern wir setzen uns so ein Headset mit so Sensoren auf und damit geht das aber schon. Also wir schaffen es in unserem Seminar bereits nur über Gedanken, etwas auf dem Bildschirm zu bewegen. Und wir haben jetzt auch die Idee, oder ein Student hat jetzt auch schon mit dem Zusammenhang mit dem Arduino-Board es geschafft, also zum Beispiel mit Gedanken Autos zu fernsteuern. Der spielt mit Gedanken Bassgitarre. Klingt scheußlich, aber es funktioniert.
Wow. Ja, wäre interessant, wie das dann aussieht. Das erste Experiment ist ja meistens immer schrecklich, aber der Weg ist schon mal gelegt, sozusagen.
Genau, ja.
Mhm. es ist interessant, was da für Entwicklungen auf uns zukommen. Man sagt ja auch, dass Apple durchaus an so einem Interface arbeitet oder Google. Also alle großen Anbieter.
Facebook, ja, alle,
und,
viele.
Die dort also eine direkte Schnittstelle möglichst suchen und die Benutzung noch enger in die Software quasi hineinziehen. Also gar nicht den Benutzer eigentlich immersiv einbinden, sondern eigentlich die Software noch mehr an unsere Hardware heranführen. Ist das nicht eigentlich ein bisschen erschreckend oder ist das eigentlich der ganz normale, logische nächste Schritt, weil wir uns einfach im 21. Jahrhundert bewegen und weil wir mit der Hardware nun mittlerweile alles abgedeckt haben und der nächste Schritt einfach logischerweise ein Neurochip ist oder ein Retina-Chip, also eine Kontaktlinse, die man digital aufs Auge aufsetzt oder andere Möglichkeiten der Ergänzung oder Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten.
Es ist logisch, es wird normal sein und es ist erschreckend. Es ist halt alles in einem. Jede technische Neuerung birgt Chancen und Risiken. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier in den, ich sage jetzt auch mal bewusst demokratischen Ländern, die wo es möglich ist, frei zu forschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland ein großes Privileg haben, wirklich unabhängige Forschung betreiben zu dürfen. Das ist in fast allen weiteren Ländern so nicht selbstverständlich. Und dass wir, dass es deshalb auch ganz stark uns die Rolle zukommt, zu überlegen, was macht das mit einer Gesellschaft? Ja, und eben die Risiken auch zu diskutieren. Und wenn immer alle sagen, ja, ihr Deutschen, ihr habt's echt so mit eurer Privatsphäre und mit eurer und so weiter, dann sage ich auch mal, ja, mich nervt das auch, ich hätte auch gerne einen automatischen Cookie-Responder, so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz schieben wir notwendige, dringend notwendige Gedankengänge an, die uns auch in Zukunft ermöglichen, frei und gleichwertig existieren zu dürfen. Und das ist ein großes Risiko, so eine Technologie, mit der man sich nicht gut auskennt. Schön, dass Deutschland im Moment eben so eine freie Gesellschaft hat, aber wir haben auch in den letzten Jahrzehnten gelernt, wie empfindlich staatliche Konstrukte sind, wie schnell so eine Regierung wechseln kann. Und selbst wenn meine Daten noch heute auf so einem Server sicher sind, ist es denn garantiert, dass es das in 10 Jahren noch so ist? Und was tue ich, wenn eine Gesellschaft plötzlich entscheidet, dass die Daten, die ich da auf dem Server liegen habe, mich als plötzlich wertlosen Menschen kategorisieren, weil die Werte ändern sich, nicht meine Gehirnströme. Ja, und meine Gehirnströme liegen nun mal auf einem US-amerikanischen Server, das weiß ich. Und wenn die da rausfinden wollen darüber, die können darüber natürlich auch Irregularien messen. Und wenn dann rauskommt, vielleicht weiß ich gar nicht, dass ich eine Veranlagung zur Epilepsie habe und die kommen jetzt drauf, dass sie alle potenziellen Epileptiker jetzt heute mal aussortieren wollen, dann kann es mich plötzlich treffen, ohne dass ich es davor wusste. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Im Moment wird nichts passieren, auch, ich weiß nicht, ganz viele verwenden so Smart-Ringe. Meine Daten landen im Moment in Finnland. Ich hoffe doch, dann wissen tue ich es ja gar nicht. Ich kann da nicht hinreisen und nachgucken. Ich kann nur vertrauen. Und das ist so eine Sache, da müssen wir drüber diskutieren.
Thomas Ramge ist ein Autor, der zum Thema Wirtschaft, aber auch Technologie schreibt und in seinem Buch Mensch und Maschine, bei Reklam erschienen, sagt er, in einer Welt mit vielen Assistenten werden wir aber schnell den Überblick verlieren, wer uns übervorteilen könnte. Denn wir werden gar nicht so genau wissen, wer uns eigentlich berät. Es wird uns oft genug egal sein, weil es so bequem ist. Und wir werden für Nanny-Tech, Kindermädchentechnologie, die uns bevormundet, bisweilen sogar extra freiwillig bezahlen. Das sagt er hier. Sprecht ihr in der Universität, sprichst du mit Kolleginnen und Kollegen über solche Themen? Diskutiert ihr da auch mal über die Technik hinweg, weil es ja dann doch schnell den Blick auf die Technik auch verdeckt, was die Technik für eine Verantwortung hat, besonders in einer hochtechnologisierten Zukunft?
Wir sprechen viel darüber, aber es ist ganz schön schwierig, mit den Studierenden darüber zu sprechen. Also was ich zunehmend feststelle, ist, dass Ethikseminare oder Studium Generale, Medienethik, Medienpsychologie, Zukunfts- und Trendforschung, Fächer werden, die in Informatikstudiengängen und auch Wirtschaftsinformatik technischen Studiengängen gang und gäbe werden. Also es gehört inzwischen zur Grundausbildung der Universitäten dazu. Ich selbst bin über einen anderen DAAD, über ein anderes DAAD-Projekt damit beschäftigt. Das heißt Introducing Data Literacy in Jordanien. Wir beantragen gerade dieselbe Projekt für den Libanon. Wie ich schon meinte, außerhalb unserer Bubble, unserer Glasglocke, ist es sehr häufig nicht selbstverständlich. Das heißt auch, dass ich feststelle, dass an Partnerhochschulen die Data Literacy meiner Studierenden sehr viel weniger gegeben ist. Ich merke, dass bei uns in der Schule, meine Tochter, die wird jetzt 14, sie ist in der 8. Klasse, die kriegen schon sehr medienkritisches Denken schon bereits in der Schule mitgegeben. Auch mein Sohn wird schon daran herangeführt. Wir führen unsere Kinder heran. In anderen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Die konsumieren Mediendaten, ohne sie zu reflektieren. Das führt dazu, gerade im Nahen Osten haben wir es mit extrem vielen Fake-Mitteilungen zu tun. Ich konnte das jetzt gerade vor einigen Monaten, gab es den bewaffneten Konflikt zwischen dem islamischen Dschihad, dem Gazastreifen und Israel. Und ich habe einfach festgestellt, ich hätte eine Analyse schreiben können darüber, wie viele Fake-Mitteilungen zu diesem Thema, obwohl es offizielles Bildmaterial dazu gab, wie viele Fake-Mitteilungen um die Welt gegangen sind und teilweise sind sogar Regierungen drauf reingefallen, auf diese Fake-Videos, die einfach zeigen, Bomben sind da und da runtergegangen, dabei war es gar nicht so und Bomben haben die und die geschossen, dabei war das gar nicht so. Man braucht erstmal ein unglaublich spezifisches Wissen, um das überhaupt bewerten und beurteilen zu können. Das heißt, Data Literacy wird mit als eine der Kernkompetenzen der Zukunft klassifiziert oder bewertet. Also das heißt, Data Literacy wird das sein, was auch KI uns in Zukunft nicht abnehmen können wird, nämlich das Einschätzen von Informationen in einem relevanten gesellschaftlichen Kontext. Also das Beurteilen, einfach zu sagen, ja, was ist das jetzt? Stimmt das oder stimmt das nicht? Das wird nicht so einfach sein. Und auch in einer Welt der Fake-Mitteilungen, ich sage nur Corona-Fakes, Ukraine-Russland-Krieg, ich kriege auf Facebook viele Posts, wo ich mir denke, wenn das mal nicht gerade wieder so ein bezahlter Meinungsmacher ist, und bin überrascht, wie wenig dagegen getan wird. Aber ich denke mir so, was mich immer so erschreckt, ist, dass ich es erkenne, weil ich einfach täglich damit zu tun habe. Aber ich frage mich, wie geht's den ganzen anderen Menschen? Und das macht mir Sorge. Also schön und gut, dass ich in so einem Projekt beteiligt bin, aber es bräuchte viel mehr solche Aufklärungen. Und die nächsten Weltkriege wären meiner Meinung nach also die größte Gefahr in den Kriegen ist meiner Meinung nach die Desinformation, unter anderem über digitale Medien, Fake News etc.
Ja, das ist tatsächlich erschreckend, auch was Deepfake angeht, was ja nicht nur zum Spaß eingesetzt wird, sondern tatsächlich auch als Propaganda-Instrument. Und Propaganda ist eine Kriegswaffe, das wissen wir alle. Und das ist allerdings nicht unbedingt jedem gegeben, das zu erlernen, weil es braucht ja auch einfach ein bisschen Lebenserfahrung und nicht nur Schulbildung, um zu erkennen, ist das wahr oder falsch. Und selbst als Erwachsener fragt man sich jeden Tag, ist es wahr oder falsch, was ich jetzt gerade hier bekomme? Oder ist es meine persönliche Wahrnehmung? Oder leide ich zum Beispiel an einer Krankheit, die mir dann suggeriert, dass etwas wahr oder falsch ist? Und für mich ist es sehr wohl wahr, aber nicht unbedingt für meine Umgebung. Und das sind ja auch durchaus noch ganz andere Dimensionen, die auch ja, mit der Hirnforschung, mit der Neurowissenschaft hoffentlich erlöst oder erkennbar gemacht werden. Da ist zumindest eine ganz große Aufgabe dahinter, denke ich. Und das wird sicherlich uns auch nochmal einige Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte beschäftigen mit diesen Fragen, aber auch mit den philosophischen Fragen dahinter. Wer ist eigentlich mit unseren Daten unterwegs, wenn wir eine zum Beispiel HoloLens aufsetzen oder demnächst irgendein anderes Gadget, Device nutzen? Welche Daten geben wir eigentlich dem Hersteller? Ja. Und das ist etwas, was sich viele nicht unbedingt fragen, was, glaube ich, tatsächlich eher so eine europäische Diskussion oder eher als europäische Diskussion abgewertet wird. So nach dem Motto, ihr da in Europa, ihr habt ja die freie Bubble, ihr könnt euch ja solche Gedanken machen, aber wir müssen einfach nehmen, was kommt, was uns die Hersteller quasi Gott gegeben vom Himmel fallen lassen. Und das sind ja Dinge, die tatsächlich allerdings relevant sind. Und ich glaube, da müssten wir auch noch einige Jahrzehnte weiter diskutieren. Da sind wir, glaube ich, gerade erst am Anfang dieser ganzen Diskussion angelangt.
Das sehe ich genauso. Und gibt ja diesen Begriff des postfaktischen Zeitalters. Ich finde es ja schön, dass wir gerade diskutieren über das, was wir wissen und was wir nicht wissen, was ja auch das Fundament einer aufgeklärten Gesellschaft darstellt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es viele Gesellschaften gibt, wo das Wissen oder Nichtwissen gar nicht die gesellschaftliche Wertigkeit hat, sondern vor allem, dass ich glaube. Und das ist ja schön und gut, wenn es das gibt, aber auf der anderen Seite, wenn dann in unserer Gesellschaft plötzlich die Leute wieder sagen mit, Sätze beginnen mit ich glaube oder ich denke oder ich weiß, und damit dann auch eine Rechtfertigung sehen. Also das macht mir eher Sorge, die Verweigerung, Fakten als solche anzuerkennen und die Wissenschaft an sich in Frage zu stellen. Das ist das, was, auch eine tatsächliche Gefahr darstellt für die Demokratie.
Kommen wir zu einem etwas anderen Thema. Im AB-Spiel tauchte das Wort Metaverse auf. Das ist heute in aller Munde. Jeder hat es schon mal eventuell gehört. Es gibt mittlerweile Fernsehwerbung. Es wird dafür geworben, dass uns das Metaverse verändern wird. Die Firma Meta steckt natürlich dahinter, ehemals Facebook, und will natürlich damit den Weg ebnen der Bereitschaft, der Akzeptanz, dass man das einfach hinnimmt, dass da etwas auf uns zukommt. Jetzt sind viele Hersteller wie Nike oder BMW oder andere große Markenhersteller, die sind schon alle dabei, ihr eigenes Metaverse zu produzieren, zu gestalten. Und wenn man dann mal Einblick gewinnen kann in solche beeindruckenden Präsentationen, dann sieht man unglaublich bunte Fantasiewelten, in denen irgendwelche Fische im Himmel schweben und dazu auch noch irgendwo an der Ecke ein BMW-Auto rumsteht. Also so Welten, wie die könnte sich James Cameron ausgedacht haben. Ist es tatsächlich das, worauf es hinausläuft? Ist es wirklich diese bunten Cyberspace-Welten, vielleicht auch Cyberpunk, wenn man mal so ein bisschen abseits guckt, sind das wirklich diese Welten, die auf uns zukommen im Metaverse, oder ist das nicht eigentlich etwas ganz Irdisches? Soll uns das jetzt erstmal einfach nur anlocken, damit wir dann alle fasziniert drauf gucken und hinterher steht dann doch einfach nur ein Auto rum und wir gucken uns das halt in VR an, wie das halt so funktioniert, und setzen uns mal rein und gucken uns um, wie das heute normalerweise in Simulationszentren der Automobilhersteller läuft? Ist das etwas, wo du auch dorthin deutest, wo du sagst, dass so etwas kommt tatsächlich auf uns zu, dass wir in solchen Welten leben, weil letztendlich ja auch das Thema Aufmerksamkeit und die Aufenthaltsdauer in diesen Welten ein enorm wichtiges Potenzial zum Geldverdienen ist?
Gute Frage. Weißt du noch, wie scheußlich die ersten Webseiten aussahen?
Ja. Meine eigene sah grässlich aus heutiger Sicht, furchtbar.
Wir dürfen nicht vergessen, das ist echt ein Randtasten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Metaverse, wir werden in 10 Jahren sagen, bah, sah das scheußlich aus. Haben sich irgendwelche Typen halt ausgedacht, wie wir das haben wollen. Ich würde mal so sagen, in dem Moment, wo es eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erfährt, wird sich die Visualität zum Normalen, zum Funktionalen und deshalb auch zum Nüchternen ändern. Das wird sich anpassen. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich erstmal so ein großes Ausprobieren. Und ganz häufig, wenn etwas Neues ist, ist es vor allem erstmal der Kult um die eigenen Tools, also auch Adobe Photoshop. Ich erinnere mich noch, was da Adobe Photoshop aber am Anfang auch mit so ultra retuschierten Bildern geworben, wo es uns ganz schlecht geworden ist. Ja? Und irgendwann war das selbstverständlich. Also es ist immer so die Perversion erstmal der eigenen Möglichkeiten, ist der erste Schritt. Und ich glaube, da müssen wir halt durch. Das heißt, nein, es ist nicht das, was uns zukünftig erwartet. Was ich manchmal, ich denke mir dann immer so, alle schimpfen gerade auf das, was gerade Metaverse bietet. Und ich selbst dachte mir auch so, wow, da versprechen ja gerade richtig viel. Aber was im Endeffekt gerade sichtbar ist, ist ja, begeistert mich jetzt, haut mich jetzt nicht vom Stuhl. Ja. Aber die Idee an sich ist interessant und ich denke mir dann immer so, ja, wenn es nicht Facebook macht oder irgendwer im Silicon Valley, wer denn dann? Ich würde mich ja freuen, wenn in Deutschland mal so eine bahnbrechende Entwicklung stattfinden würde. Stattdessen sitzen wir hier und schimpfen auf Silicon Valley, dass die schon wieder nur irgendeinen hässlichen Mist produzieren. Und dann denke ich mir, ja, dann mach's doch erstmal besser. Oder machen wir es doch erstmal besser. Das heißt, es ist immer, von unserer Warte aus können wir immer gut lästern. Auf der anderen Seite freue ich mich, also wir haben da inzwischen einen, wie sagt man, den Anschluss auch einfach verloren. Und man muss dieses ganze Frustgerede erstmal zur Seite schieben und es sich dann angucken als das, was es ist. Und das ist vor allem eine riesengroße Chance. Ich weiß nicht, ob es Facebook sein wird, die sich da durchsetzen werden, oder sagen wir mal Metaverse. Ich weiß nicht, ob die sich durchsetzen werden. Sie wollen es auf jeden Fall und sie haben viel Geld in der Hand. Aber man darf nicht vergessen, dass Google auch mächtig ist und Apple. Aber im Moment machen die digitalen Meilensteine machen die großen amerikanischen Giganten. Und sie werden es auch weiterhin machen, weil, wie sagt man, den Vorsprung, den holt man so schnell nicht auf.
Ich habe einige Sachen gesehen von deutschen Kreativen, die auch in diesem Metaverse-Bereich gearbeitet haben, die eben nicht das Metaverse von Facebook anzapfen, sondern quasi ihr eigenes Metaverse browserbasiert aufziehen, sodass man quasi sich in Echtzeit im Browser bewegt, quasi wie ein Online-Spiel eigentlich. Mhm. Und das kann man natürlich rein zweidimensional machen. Und der nächste Schritt ist natürlich die dreidimensionale Darstellung mit Datenbrille. Und dann geht's halt irgendwann weiter. Das heißt, man wird eigentlich stückweise hineingezogen und das denke ich sicherlich auch mit den Stufen der Kommerzialisierung. Tatsächlich ist Geld eine ganz entscheidende Rolle, weil so ein Metaverse, also das, was ich da zum Beispiel mal gesehen habe als Beispiel von Nike oder BMW, das waren halt unglaublich aufwendig 3D gerenderte, simulierte, programmierte Welten, die durchaus mit einem Hollywood-Film und deren Computerretuschen und Animation mithalten können. Allerdings war da überhaupt nichts Interaktives. Also außer, dass man da sich durch die Welt bewegen konnte und gestaunt hat, was einem da so um die Ohren fliegt und mit welchen Wesen man dort sozusagen interagieren kann, ist eigentlich wenig Interaktion passiert, muss ich sagen. Also es war viel Show und wenig Interaktion. Und das macht es ja eigentlich erst aus, weil ich glaube, die Interaktion wie etwas tauschen, miteinander kommunizieren oder Dinge in Bewegung setzen, Prozesse anstoßen, steuern, kontrollieren. Das sind ja alles Handlungen in der realen Welt. Mhm. Die müssten doch dann eigentlich in so einem Metaverse auch umgesetzt werden und die müssten dann auch eigentlich genauso funktionieren. Oder gibt es darüber noch hinaus mehr?
Das ist gut beobachtet und richtig beobachtet. Ich denke auch, im Moment ist es für die Unternehmen vor allem Prestige, dieses Dabeisein. Und dann wird viel Geld in die Hand genommen. Das können sich die auch leisten, die Marken, um erstmal so ein Prestigeobjekt in die Welt zu setzen. Aber richtig ausgefuchst wird es in dem Moment, wo halt Interaktivität dazukommt, wird es technisch komplex. Dann ist es halt nicht nur der geile 3D-Artist, der da was macht, sondern dann braucht man halt auch noch zusätzliche Skills. Das geht alles inzwischen technisch, aber dann müssen schon mehrere sehr kompetente Menschen zusammenarbeiten in einem Team. Apple macht das in Teilen. Ich würde mal eher so sagen, wir sind da auch im Zeitalter des Fernsehens. Ne, wir haben auch mit dem Fernsehen als erste Mattscheibe begonnen und inzwischen sind wir beim Touchscreen angekommen. Also auch da geben wir der Sache mehr Zeit, Geduld. Und erstmal die ersten Schritte machen die, die Geld haben und es sich leisten können. Und dann wird es irgendwann günstiger. Ich denke aber, dass der Weg, es eben individuell, das eigene Metaverse zu erschaffen, der Weg ist, der wirklich einen Pioniergeist an den Tag legen wird und interessant wird. Weil wir dürfen nicht vergessen, es setzen sich immer zwei Dinge durch. Das einmal ist Open Source. Also das einfach HTML und die ganze Webwelt und die App-Welt, das sind alles Open Source Tools. Wir kennen kein Copyright in der Webprogrammierung. Wir kopieren und pasten und machen und jeder ist total stolz drauf, sein Skript auf GitHub bereitzustellen und sagen, guckt mal Welt, ich habe das tollste Skript und ich bin der Beste, wenn es mir möglichst viele Leute downloaden und auch verwenden heißt letztendlich, wenn es an mehrere tausend Leute geklaut haben, dann ist man gut, ja.
Ich habe mal gehört, in China ist das durchaus ein erstrebenswertes Ziel, dass man etwas tut, was von vielen anderen kopiert wird, so dass man dann hinterher als Schöpfer gilt, aber eben nicht als Urheber im Sinne des eigentlichen Schutzes, des Rechtes.
Ist auch die Frage, wer kommt schneller ans Ziel an, ne? Und wer findet auf die Weise schneller Lösungen? Bringt uns aber auf ein ganz anderes Gebiet. Also auf der einen Seite denke ich, dass dieses Open Source sich entwickeln wird, also dieses eigenes Metaverse zu machen. Und irgendwann wird es ein Open Source Metaverse geben, wo jeder beitragen kann, zum Beispiel. Google macht das in Teilen. Ne? Ich kann ja wirklich bei Google selber meine Bilder hochladen und selber quasi zu diesem Feed beitragen, zu diesem Informationspool. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht grundsätzlich so, dass Open Source den Weg bereitet, weil Apple ist ja nicht Open Source. Also das ist eine der abgekapseltsten Welten, die es überhaupt gibt und es setzt sich trotzdem durch. Also es gilt abzuwarten. Vielleicht gibt es auch zwei größere, auch da wieder drei größere Giganten, die dann erstmal Lösungen bringen und es wird vielleicht gar nicht zu dem einen Ding kommen.
Ja, ein Wettbewerb der Plattformen wird es sicherlich geben und auch das Thema Open Source ist da nicht ganz außer sozusagen aus der Hand zu weisen, weil ja auch viele Dinge wie zum Beispiel Webseiten irgendwo selber gehostet sind und natürlich bezahlt man dafür Geld, aber das ist alles für jeden erreichbar, zumindest in einer Demokratie und offenen Gesellschaft. Dort kann ich also meine Informationen selbst hosten und verteilen oder einen Platz schaffen. Und dieser Webspace, wenn man jetzt Webseiten ganz klassisch mal nimmt, ist ja auch nichts anderes als ein Platz, den man auch in einem Metaverse oder in einem der vielen, die es dann vielleicht geben wird, einfach einnimmt. Und man sagt, da ist mein Plätzchen, dort kannst du dich in meiner Business Lounge niederlassen, lieber Kunde, hier wirst du bedient, hier kommt die KI, quatscht mit dir schon mal die wichtigsten Informationen ab und dann kommen wir zur Vertragsverhandlung zum Beispiel. Also solche Themen sind ja durchaus denkbar und machbar im geschäftlichen Umfeld, aber durchaus auch in der Kommunikation zwischen Staat und Bürger, obwohl wir da ja mit der Digitalisierung noch bei ganz anderen Themen arbeiten. Also wir versuchen erstmal das Faxgerät loszuwerden, also bis wir dann irgendwann mal in die Richtung kommen, dass wir uns bei Metaverse beschäftigen. Aber da sind ja durchaus Behörden auch offen, aber ich glaube, der Weg ist noch besonders lang, aber vielleicht durchaus auch spannend, dass ich halt als Bürger wirklich einfach virtuell in meine Bürgerzentrale gehen kann. Und ich muss eben keine Nummer ziehen, weil ich nicht warten muss und ich werde umfassend bedient, weil die häufigsten Fragen in der KI bereits schon hinterlegt sind und damit auch die Antworten und zwar in allen Sprachen, weil auch das dann keine Barriere mehr ist. Ist Barrierefreiheit auch ein Thema, was dich beschäftigt oder was dich umtreibt?
Es ist ein sehr beliebtes Abschlussarbeitsthema. Barrierefreiheit bedeutet ja sozusagen der barrierefreie Zugang zu Inhalten im Netz oder auf Apps. Ich bin halt der Meinung, dass es dazu schon sehr viel gibt. Ich sage dann eigentlich immer meinen Studierenden, meinst du, da kannst du jetzt noch was Neuland betreten oder ist das schon völlig abgegrast? Auch die Gestaltungsregeln, es gibt da gibt es eigentlich schon gute Guidelines, auch Themes und Templates, die man downloaden kann, die man als Webdesigner dann verwenden kann, die dann wirklich die notwendigen Skripte haben, um es zu vergrößern, um es zu verkleinern, um Bilder auszublenden, um es vorzulesen. Also da gibt's so viel gar nicht mehr zu holen, also zu erforschen, könnte man sagen, auf dem Gebiet. Aber natürlich ist es hat es nach wie vor Relevanz.
Gibt es aus deiner Sicht, wenn sich jetzt junge Menschen mit deiner oder mit ähnlichen Hochschulen beschäftigen oder mit Studiengängen, die auch diesen, nennen wir es mal, Crossover-Ansatz haben, dass Informatik und Gestaltung zusammengeführt wird? Da gibt es ja extrem unterschiedliche neue Studiengänge, aber auch etwas ältere Bachelor und Master, die an verschiedenen Universitäten und Hochschulen, Fachhochschulen angeboten werden. Wenn sich jetzt junge Menschen damit beschäftigen, wo sollten die deiner Meinung nach anfangen zu suchen oder sich mit Themen zu beschäftigen, bevor sie vielleicht zum Studium greifen oder sich bei euch oder bei ähnlichen Einrichtungen bewerben?
Ja, gute Frage. Ich denke, sie sollten einfach neugierig sein, was die Medien oder die digitalen Medien in Zukunft bringen. Also neugierig und gleichzeitig skeptisch. Also sie sollten begeisterungsfähig sein und gleichzeitig so, eben stutzig sein und innehalten, sagen, was ist das denn? Was will das denn jetzt von mir? Was ist denn das für ein Scheiß? Also gleichzeitig sozusagen die Kritikfähigkeit mit dem Abenteuertum. Also diese Eigenschaften mitbringen und sich einfach dafür begeistern, sei es für den Bereich virtuelle Welten, man muss keine VR-Brille zu Hause haben, man kann sich dafür begeistern, auch für Gaming, ist mal alles, was, ich sag immer noch Oberflächendesign ist, ob dreidimensional oder zweidimensional, irgendwie sich dafür zu begeistern und Literatur ist so eine Sache. Es gibt einmal den Moment, dass man sagt, ja, man kann das Ganze geistig durchdringen, aber man kann es halt sich der Sache auch sehr gut mit dem Hausfrauen oder mit dem Hausmännerverstand nähern und einfach Learning by Doing, einfach
Der
sagen,
schöne
probier das mal.
österreichische Begriff des Hausverstandes.
Ja, der Hausverstand, genau. Mit dem kann man sich auch ganz gut nähern, einfach erstmal ausprobieren und dann selbst kritische Fragen ableiten und einfach zu sagen, wie kann ich denn auf den Grund gehen? Wenn einen das Thema interessiert, dann kann man dann natürlich das mal googeln und wird mehrere Bachelor- wie Masterstudiengänge in Deutschland finden. Ich würde mal sagen, die sind überschaubar in der Zahl und sie heißen auch nicht alle digitale Medien, sondern es gibt Expanded Realities und Interactive Environments, also so heißen die Studiengänge. Wir versuchen dann auch immer nicht gleich, denn wenn einer einen tollen Namen hat, dann auch gleich das denn alle adaptieren, weil wir auch wissen, es macht keinen Sinn, wenn jetzt 10 Hochschulen denselben Studiengang mit demselben Titel haben. Das heißt, ich rate immer auch allen, wenn sie den Titel gehört haben und der sie begeistert, trotzdem nach ähnlichen Begriffen zu gucken und dann wirklich aber in den Stundenplan reinzugucken, welche Fächer kommen dran. Und dann wirklich zu gucken, ist das, was ich erwarte, auch da wirklich drin, spiegelt sich das wieder im Modulhandbuch. Weil die klassischen Missverständnisse, die Leute kommen zu uns und sagen, wow, digitale Medien klingt toll und sind dann total enttäuscht, dass sie keine Spielfilme fürs Kino drehen. Und dann sage ich, aber Sie haben doch sicherlich mal die Beschreibung des Studiengangs auf der Webseite angeguckt und dann so, und dann denke ich mir so, tut es, ja? Also einfach mal reingucken, was da alles genannt wird und dann gibt's viele Missverständnisse weniger. Sonst muss man nämlich auf die Filmhochschule.
Richtig, die ist ja bei euch in Potsdam um die Ecke. Da hat man sich dann vielleicht in der Stadt vertan. Sehr schön, prima. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Stipendien, die du beantragst, oder auch bei den Programmen und Projekten, sowohl in Brandenburg als auch in Jordanien, in Amman und anderen Regionen. Da werden wir sicherlich noch viel von dir hören und sehen, auch von deinen Studierenden, die dann Bachelor-Absolventen werden oder ihre Masterarbeit machen bei dir in verschiedenen Studiengängen. Und die Links zu deinen Präsenzen sind natürlich hier in den Shownotes auch dokumentiert und die haben wir auch hier auf unserer Website designerklärer.de nochmal aufgeführt.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und es hat mir großen Spaß gemacht.
Gerne. You're one of